Aber was ist, wenn etwas nicht funktioniert, was uns sehr wichtig, wenn Menschen nicht funktionieren, wie sie funktionieren sollten. Und selbst wenn du dich dann im Spiegel anschaust und sagst, das ist der Mensch, der noch nicht so funktioniert, wie es funktionieren soll. Oder die Ehefrau, der Ehemann, der Lehrer, ja, die Lehrerin. Was ist denn? Man kann schon dran verzweifeln, wenn sie nicht funktionieren, wie sie funktionieren sollen. Aber das macht uns auch ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen nachdenklich. Stärker nachdenklich macht es uns, wenn man auf der Suche ist, dass eine Ehe funktioniert. Eine glückliche Ehe, erfolgreiche Arbeit, Gesundheit, wenn unser Körper nicht mehr funktioniert. Obwohl wir glauben und fest der Überzeugung sind, dass Jesus eine Kraft hat, auch Krankheit zu heilen oder Genesung zu schenken, indem er Ärzte Weisheit gibt und Chirurgen eine gute Operation gelingt. Aber was ist, wenn es nicht funktioniert? Wenn Finanzen nicht funktionieren, wenn wir keine Arbeit finden, arbeitslos sind und es funktioniert nicht, dass endlich mal deine Bewerbung angenommen wird. Und ich könnte die Liste jetzt erweitern. Wenn ich jetzt nach unten komme zu euch, euch das Mikrofon halte, dann würdet ihr mir auch ein paar Bereiche sagen, die nicht so funktionieren. Wie gehen wir damit um? Und du machst eine Selbsteinschätzung, stellst fest, ich tue doch alles dafür. Ich tue doch alles, was ich kann. Ich kämpfe, alles Mögliche. Aber trotzdem klappt es nicht. Letzte Woche haben wir gehört in der Predigt, dass wir dankbar sein sollen, auch für die Dinge, die nicht klappen. Und es ist gut, also wir sind schon einen Schritt vorwärts, wenn wir das wirklich beherzigen, Gott dankbar zu sein. Aber es gibt vielleicht heute Abend hier Menschen in der Kirche, die mit Gott nichts am Hut haben. Was soll ich denn da dankbar sein? Warum funktioniert das nicht, was ich mir wünsche, was funktionieren soll? Und es gibt den Versuch, will ich heute Abend starten, und zwar einen Versuch, eine Antwort zu geben. Eine mögliche Antwort zu geben, auch durch meine persönliche Lebenserfahrung. In meinem Leben mit Gott. Und es ist wirklich eine Herausforderung, zu beherzigen oder anzunehmen, sich zu trauen, die Frage zu stellen, wenn in mein Leben ein Problem scheinbar unlösbar ist, was will Gott mir damit sagen? Oder was hat Gott, dem alle Dinge möglich sind, der nur schnipsen kann und es wird, was will er damit für mich? Und das ist eine große Herausforderung. Ich weiß, dass Menschen, die mit Gott leben, diese Frage leichter stellen können, obwohl es trotzdem auf Grenzen kommt. Aber Menschen, die mit Gott nicht leben, das ist schon eine große Herausforderung. Erstmal zu vertrauen, dass Gott den Überblick und alles im Blick hat, was dein Leben betrifft. Und zweitens die Frage, was hat Gott mit meinem scheinbar unlösbaren Problem vor? Was hat er vor? Alle Dinge, sagt die Schrift, werden für die, die Gott vertrauen, zum Besten führen. Also auch zu unlösbaren Problemen. Wie kann ich damit leben? Und jetzt sitzt du einige Minuten unter dieser Predigt und meine Erwartung ist, dass Gott, wer zu mir gesprochen hat, auch zu dir spricht. Hinein in deine Lebenssituation. Ich habe ein paar Punkte auf meinem Konzept, die den Versuch widerspiegeln, eine mögliche Antwort dir weiterzugeben. Ich habe es in 5 Punkten wiedergegeben hier. Punkt Nummer 1. Die Bibel sagt an einer Stelle, ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Und weil ihr nicht betet dafür. Jetzt weiß ich, ich zähle jetzt 5 Punkte aus. Du sagst das, abgehakt, ich bete dafür. Das heißt, es kann sein, dass du dich an 4 Punkten absolut nicht angesprochen fühlst, aber an einem vielleicht schon. Und das hat ein gewaltiges Potenzial, dass das für dich ein Trost wird, ein Schlüssel wird. Oder gar kein Punkt spricht dich an. Kann auch möglich sein. Aber wisst ihr, es gibt die Predigt, die von der Kanzel geschieht, und die Predigt, die im Herzen geschieht. Es ist eigenartig, wie manchmal Menschen, die in der Kirche sitzen, berichten, Gott, ich habe das und das, Gott hat mir das und das gesagt. Da habe ich gedacht, habe ich nie gepredigt. Aber Gott spricht auch zu den Herzen. Zu den Herzen. Und während du da sitzt, geschieht auch eine Erweiterung von einer Verkündigung, von einer Predigt, die Gott persönlich, nicht durch mich, sondern direkt in dein Herz gibt. Vielleicht wirst du angesprochen durch alle 5 Punkte. Wir lesen, was zu diesem ersten Punkt, was die Bibel dazu sagt, solange ihr nicht Gott bittet, werdet ihr nichts empfangen. Kann es sein, dass irgendjemand in der Kirche heute hier sitzt heute Abend und der betet nicht? Ja, kann sein. Es kann sein, dass du nicht betest, dass du nicht klar bittest und darum kämpfst, die Sachen klar formulierst und Gott sagst, was du brauchst und das ihm täglich sagst. Das kann sein. Und natürlich, was bleibt mir übrig, als zu sagen, hey, entdecke die Kraft des Gebetes. Entdecke die Kraft der Fürbitte. Bis wir Gebete erhört, bis Gebetserhörung geschieht, sollst du mit Danksagung drüber wachen und sagen, Herr, ich danke dir, dass bei dir einfach, du hast alles im Blick über mein Leben. Aber trotzdem, das schließt nicht aus, dass du darum bittest. Und zwar konkret bittest und es dir wirklich einfach zu Herzen nimmst für diese und jene Situation, die du in dein Leben verändert erleben willst, die nicht funktioniert, dass Gott dir Gnade schenkt und dass es funktioniert. Bete. Wir sollen bitten, konkret und Gott vertrauen, dass er unser Bitten hört. Und wenn wir beten und ihn bitten, dann bekennen wir auch, dass er Unmögliches möglich machen kann. Das ist einfach und so einfach. Und ich weiß, mit dem Gebet ist es so, man kann einem Christen immer ein schlechtes Gewissen machen, was das Gebet betrifft. Ich gehöre aber nicht zu den Pastoren, die sowas machen. Sondern ich achte und wertschätze jede Art des Gebetes, das jeder persönlich von euch hat. Der eine muss sich irgendwo hinknien und der andere, der saugt einfach die Güte Gottes, in dem du sitzt, irgendwo, du bist mit Gott alleine, du trinkst einen Cappuccino, trinkst einen Kaffee, denkst darüber nach und genießt die Gegenwart Gottes. Und deine Seele spricht zu ihm. Es gibt so unterschiedliche Arten und Weisen. Jemand hat gesagt, ich mache es ganz einfach. 1 Stunde am Tag, 1 Tag in der Woche, 1 Tag in der Woche, 1 Woche im Jahr. Okay, sie hat diese Methode. Der persönliche Zugang im Gebet ist ganz unterschiedlich. Aber liebe und lerne es zu lieben, in der Gegenwart Gottes zu kommen, in der Gemeinschaft, auch wenn du hier im Gottesdienst bist. Sei aktiv und nutz die Gelegenheit zu beten, mit Gott zu reden, durch die Lieder, zwischen den Liedern, in der Predigt, während der Predigt. Da, wo einfach du geistliche Atmosphäre genießen kannst. Aber es ist nichts Unersehbares. Es ist aber nicht zu vergleichen mit diesem persönlichen, täglichen, mit diesem Online-Sein mit Gott. Aber dann auch ganz konkret sein und ganz konkret bitten. Und natürlich, die nächste Woche ist eine Übungswoche für uns. Du bist herzlich eingeladen, wenn es für dich 7 Uhr morgens nicht möglich ist, weil du schon um 6 Uhr anfängst zu arbeiten, kann sein, oder, ne, dann kannst du abends kommen um 7:30. Wir werden zusammen eine Stunde beten. Wir beten für unsere Church, dass sie wächst an Menschen. Wir beten für persönliche Anliegen, für die kommende Wahl, nächsten Sonntag hier alle deutsche Bürger oder alle Bürger in Deutschland, alle Eingebürgten, Umgebürgten, Abgebürgten, die dürfen wählen. Wir machen keine Wählpropaganda hier in der Kirche. Das dürfen wir nicht. Ein Pfarrer sagte einmal, ich mache keine Werbung für irgendeine Partei, aber wählt christlich. Ja? Aber gut, das ist bescheuert. Aber gut, jeder hat die Freiheit. Ja. Aber es ist sehr wichtig, dass wir auch Verantwortung übernehmen. Betet für eure Regierenden, betet für die, die Verantwortung tragen. Und Gebet ist die Atmung eines Christen. Und wie gesagt, es geht nicht um die Quantität, es geht nicht darum zu gucken, wie viele Minuten, wie viele Stunden du betest, sondern dieses Online-Sein in deinen Gedanken, in deinem Herzen mit Gott und die Momente genießen, wo du ganz konkret auch beten kannst. Der zweite Punkt, der sehr, sehr wichtig ist im selben Vers enthalten vom Jakobus 4,2. Und wenn ihr bittet, es gab die Gruppe in dieser Kirche, wo dieser Brief geschrieben worden ist, im Neuen Testament finden wir es, die nicht gebetet hat. Und der Jakobus sagt, betet, damit ihr empfangen tut. Aber es gibt auch die beten, aber beten mit komischen Absichten. Ja? Das stimmt die Haltung nicht. Das ist Punkt Nummer 2. Du bittest mit der falschen Haltung. Ja, was kann denn so eine falsche Haltung sein im Beten? Ganz einfach. Wenn dein Gebet durchdrängt ist und in voller Ich-Bezogenheit, dass es um selbst geht. Wenn du Gott bittest, dass er dich verändert, dann kannst du so oft um dich beten, so oft, dass du nicht mehr zählen kannst. Aber lerne, dass das Geben besser ist als das Nehmen. Lerne, Verantwortung zu übernehmen, für Menschen zu beten, für Situationen zu beten, für deine Familie und weniger von dem Ich. Es sei denn, du sagst, gebrauche mich, Herr, sende mich für diese und jene Situation. Und auf gar keinen Fall sollst du Gebetserhörung erleben auf Kosten, auf Nachteil von anderen. Da macht Gott nicht mit. Und wenn ihr diese Stelle lest, Vers 3, 4 und 5, da werdet ihr merken, um was es da geht. Da haben sich Menschen so richtig bekriegt. Ja, und Gott gibt mir Recht. Also das ist egoistisches Beten. So geht es nicht. Der Geist der Liebe und der Gnade ist souveräner. Ja, ist souveräner. Das ist sehr wichtig. Dritter Punkt. In Hebräer 12, Vers 1 und 2 findest du eine Stelle, lasst uns laufen mit Geduld in den Kampf, der uns bestimmt ist, und aufsehen zu Jesus. Dieser dritte Punkt sagt, es kann sein, dass du Gebetserhörung nicht erlebst. Kann sein, ja, kann sein, weil du kein Kämpfer bist, weil du einfach sehr soft die Sache nimmst. Du bist nicht bereit, geduldig zu sein und dran zu bleiben. Ihr Lieben, das Dranbleiben ist eine Qualität der Persönlichkeit. Und leider sind sehr viele Menschen zurzeit unterwegs, auch im Leben, die nicht mehr wissen, wie man dranbleibt an etwas. Dranbleiben. Und Gott will uns durch sogenannte Geduldsübungen da erziehen, auch dran zu bleiben. Und immer wieder Ausschau zu halten. Denkt mal die Propheten. Wir haben ein Bild, wo ein Prophet, er sollte beten, dass es regnet. Und er betet einmal, er betet zweimal, er betet dreimal und es geschieht nichts. Aber erst beim siebten Mal war etwas zu erkennen. Und es ist so wichtig, dass wir auch in Vertrauen auf Gott dranbleiben und nicht gleich die Sache abhaken. Dran zu bleiben. In Geduld das Gebet zu leben und nicht denken, jetzt will ich diesen Ergebnis, jetzt, jetzt. Kennt ihr dieses Gebet? Herr, schenke mir Geduld, aber bitte sofort. Ja? Also das ist so ein Punkt. Es ist ein alter Spruch, der ist bekannt. Aber das ist so wichtig, dass wir auch lernen, es durchzukämpfen im Vertrauen auf Jesus. Hier ist ein Bild in dieser Bibelstelle von Marathonlauf. Und das sagt hier der Paulus, wahrscheinlich der Hebräerbriefschreiber, lasst uns laufen mit Geduld. Bleiben wir dran in diesem Kampf, der uns bestimmt ist, bis wir das Ziel erreichen. Und schauen wir auf Jesus. Er hat es uns vorgelebt. Der vierte Punkt, das finden wir im Prediger Kapitel 3, Vers 1, da heißt es, jedes Ereignis, alles auf der Welt hat seine Zeit. So, auch eine mögliche Antwort, warum funktioniert etwas nicht, wie es eigentlich funktionieren sollte, dann sage ich sagen, im Moment. Aber alles hat seine Zeit. Vielleicht gilt es auch für deine Situation, dass Gott eine bestimmte Zeit hat. Und wenn ihr Prediger 3 lest, das findet ihr im Alten Testament, diesen Buch, und da ist alles, da wird alles beschrieben. Alles hat seine Zeit, zu sterben, zu geboren zu werden, Freude zu haben, Tränen zu haben und so weiter. Hat alles seine Zeit. Gehört auch zu Punkt Nummer 3, geduldig sein. Aber was ist mit der Zeit? Sind wir nicht erzogen im Zeitalter der Social Media, wo alles ruckzuck geht? Und wenn, ich kann mich noch erinnern, mein erster Computer war ein Atari, ja? Und bis da irgendwie ich habe es nie richtig benutzen können. Ich musste mal bei der Bibelschule, musste ich meine Arbeit schreiben von 10 Seiten. Aber ich bin nur auf 5 gekommen. Und der Bibliothekar von der Bibelschule sagt, Cristiano, ich kann dir helfen. Wir haben einen Computer. Und der hat tatsächlich von 5 Seiten, also 10 Seiten gemacht. Ja. Das haben die Lehrer nicht gemerkt. Ich habe trotzdem keine gute Note bekommen. Du hast es gut gemeint, aber Thema verfehlt. Ja. Aber ey, wenigstens hatte ich 10 Seiten gehabt. Und das war durch Tricks. Es ging alles ruckzuck. Von 5 habe ich 10 Seiten gehabt. Und heute, du sitzt auf dem Klo, bitte verzeiht den Ausdruck, und morgen war ich ein bisschen schlimmer dran. Du sitzt auf dem Klo und entscheidest dich, ach, ist es mir glatt langweilig, keine Zeit, um zu lesen. Also kommuniziere ich mit irgendjemand. Und dann WhatsApp und dann schreibst du, was machst du? Ach, was mache ich? Du, das ist wenigstens die einzige Sitzung, wo etwas dabei rauskommt. Du kommunizierst, keiner weiß, wo du bist, und kommunizierst mit Menschen und alles und wehe, das hängt. Oh mein Gott, machst du WLAN aus, WLAN ein und du ärgerst dich, wenn etwas nicht gleich geht. Ja. Ich liebe diesen Punkt. Ich wusste, dass ich mich da verliere. Ich wusste es. Aber heute geht alles. Und wenn du keine Lust hast zu wählen, sagst du, Siri, Schwester Siri kommt und macht für dich. Also das sind nur iPhone-Benutzer. Oder gibt es auch Siri, wo auch bei einer anderen Marke? Nee, gell? Nur bei iPhone. Helmut, weißt du, was die Siri ist? Wirklich? Oh, Kompliment. So, ihr Lieben, du bestellst was. Heute bestellst du es, morgen ist es da. Und der arme Paketzusteller, der die Amalienbadstraße 5-7 zustellt, der tut mir schon leid. Ich sehe sein Angesicht täglich. Ja, ich habe 2 Frauen, die so wild bestellen. Und dann hörst du immer, oh, ist es schon da? Ist es schon da? Gestern bestellt und es ist schon da. Ich gehe runter. Der Arme, das ist der süße Paketzusteller, ja? Das ist auch der süße Paketzusteller. Komm mit den ganzen Paketen nach oben. Sag ich, ist es für die Live-Church? Nein, für Sarah und für Laura. Alles klar. Der kennt schon die Namen meiner Kinder, meiner Frau. Ja, ist schon gut, Schatz, ist schon gut. Aber es wird so viel in Ihren Namen für die Church bestellt, dass ich, wenn ich das Haus verlasse, finde einen Berg voller Kartons mit der Bitte, Papa, kannst du es zurückbringen zur Post? Ja, Retour, ja, es lebe die Retour. Und dann komme ich da an. Ich sage euch, das Leben ist schön. Alles ist sehr schnell. Geht sehr schnell. Und Gott aber ist nicht da, er macht da, bei dieser Sache macht er nicht mit, im Sinne, was seine Zeit betrifft, er lässt sich nicht in eine App reinpressen, er hat keine amazonische Konkurrenz. Es geht nicht darum, bei Gott hat sehr viel seine Zeit. Und viele Dinge brauchen einfach Zeit. Und sie brauchen nicht nur Zeit, sondern sie brauchen viel Zeit. Menschen, die sich verändern müssen, dürfen. Vertrauen zu lernen, braucht viel Zeit. Liebe zu leben, braucht viel Zeit. Erfolg braucht Zeit. Alles, was wir lernen müssen. Und ich bin schon bei meinem fünften Punkt. Punkt Nummer eins. Du bittest Gott nicht um deine Anliegen. Tu es. Punkt Nummer zwei, du bittest ihm, aber überprüfe deine Haltung. Kann es eine Blockade sein? Punkt Nummer drei, es ist nicht im Moment an der Zeit. Gott hat eine andere Zeit. Und Punkt Nummer vier, du sollst dich durchkämpfen. Lerne dran zu bleiben. Punkt Nummer fünf, und da bete ich, dass die Band schon nach vorne kommt und mich unterstützt bei diesen wichtigen Punkt, weil ich weiß, dass das auch etwas beschreibt, wo wir uns alle wiederfinden. Und ich bin schon am Ende meiner Predigt. Ich möchte mit uns beten heute Abend. Und in Jesaja 59, Vers 2, da finden wir, eure Schuld, sie steht wie eine Mauer zwischen euch und eurem Gott. Eure Sünden verdecken ihn. Darum hört er euch nicht. Es ist sehr massiv, was hier der Prophet Jesaja über das Volk Israel sagt. Aber wir haben erfahren und wir haben gelernt, dass die gesamte Heilige Schrift zu uns spricht, zu uns redet. Und ich weiß, jetzt sitzt der eine da und sagt, hey, ich habe mein Leben in Ordnung gebracht vor Gott. Natürlich, ich bin nicht perfekt. Aber Gott schenkt mir seine Gnade jeden Tag. Das ist gut. Aber vielleicht sitzt jemand hier, so wie ich einmal saß oder wo ich mich hin und wieder finde, wo ich an etwas festhalte, was meinem Leben nicht gut tut, was mir Schuld bringt, wo ich schuldig werde an mir selbst, schuldig werde an Gott, weil er das Beste für mich will und ich es missachte. Schuldig werde an Menschen. Es ist mein Verhalten. Es ist meine Haltung. Wir sind gewohnt, wenn es um Sünde geht, immer in eine Richtung zu denken. So die massiven Sünden, die Kardinalsünden. Aber es gibt ganz, ganz, ganz unscheinbare Dinge in unser Leben. Wie die Habgier oder die Habsucht, wie Geiz, wie Stolz. Und das tun wir leider nicht mehr als Sünde identifizieren. Aber genau das macht einen Mensch kaputt. Weil das ist so wie, da ist der Wurm drin. Und es ist nicht zu sehen. Es ist nicht offensichtlich. Aber wenn ein Stuhl, ein Holz, wo der Wurm drin ist, wenn er von innen schon zerfressen ist, bricht es irgendwann mal zusammen. Und dann wird es sichtbar. Und es ist so komisch, dass Menschen sagen, oh, die massiven Sünden, ich habe keine Sünden in all den 10 Geboten. Aber die 10 Geboten sind doch nur Überschriften. Ist das Kleingedruckte, das ist das, was dein Leben und mein Leben schwer macht. Und die Frage ist heute Abend, es muss nicht so sein, aber kann Sünde, egal wie sie heißt, ein Grund sein in meinem Leben, dass etwas feststeckt, etwas nicht funktioniert. Ich will es euch mal kurz demonstrieren. Und zwar, das ist der Moment, wo ich mir so ein Mikrofon wünsche, aber es ist okay. Schaut mal, hier ist ein Gefäß, hier drin ist eine Schokolade, sehr, sehr reizvoll, sehr versuchungsvoll. Und klar, wer sich davon anziehen lässt, der greift da rein. Er greift da rein, versucht, so viel wie möglich in die Hand zu nehmen, in die Faust. Aber du kriegst deine Hand nicht mehr raus. Warum? Ich bin doch reingekommen. Aber eins ist sicher, du willst nicht loslassen. Du hast es fest im Griff. Du musst es unbedingt haben. Aber irgendwie stecke ich fest. Warum komme ich nicht mehr raus? Was ist der Grund? Und der Grund ist ganz einfach. Weil du festhältst und nicht bereit bist, loszulassen. Übrigens, ein großes Lob an die Afrikaner. Das ist ein Trick, wie das afrikanische Volk Affen fängt. Die tun irgendwo in dem Busch tun die einen Krug, da drinnen Obst. Und die Affen, bestimmte, oder nicht, weiß ich, ob es bestimmte Affen, gehen da rein, die Hand passt gerade da rein, greifen und dann kommen sie nicht mehr weg. Und dann werden sie dann gleich kassiert. Sie lassen nicht los. Affe, ja, lass los. Denn wenn du loslässt, schmälert sich deine Hand. Das ist doch so logisch. Aber genau das ist, was viele Menschen tun. Sie erkennen, hey, eigentlich tut es mir nicht gut. Sie haben danach gegriffen. Aber sie sind nicht bereit, loszulassen. Merkst du? Ja, das können die großen Sünden sein. Die klassischen Sünden. Aber das Kleingedrückte, der Stolz, die Habsucht, der Geiz, die Eifersucht. Du hast es fest in der Hand. Du steckst fest. Nur wenn du loslässt, kriegst du die Hand wieder raus. Da gibt es nichts mehr zu sagen. Kann das der Grund sein, warum etwas in dein Leben zum Stocken geraten ist? Warum etwas nicht funktioniert? Das musst du in deinem Herzen fühlen, in deinem Herzen hören. Und ich lade uns ein, dass wir darüber nachdenken.